Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Erzählungen gegen den Krieg, den er als Kind selbst miterlebt hat, schreibt Arno Sominski schon sein Leben lang. Bücher wie Als der Krieg zu Ende ging oder Jokinen oder Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland haben ihn bekannt gemacht. Und jetzt ist ein neuer Erzählband des 1934 in Ostpreußen geborenen Autors erschienen. Und ich freue mich, dass Arno Sominski gleich bei uns damit zu Gast ist. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das klingt so nüchtern, dieser Begriff für junge Menschen, Kinder, Jugendliche, die ganz allein in ein fremdes Land kommen. Mein heutiger Gast weiß, wie das ist. Arno Sominski musste 1945 als 12-Jähriger ohne seine Eltern aus Ostpreußen fliehen. Er landete in der Nähe von Hamburg und er hat in vielen Büchern davon erzählt, vom Krieg und seinen Verwerfungen. Jetzt ist ein neuer Band mit Erzählungen von Arno Sominski erschienen unter dem Titel Als die Stadt brannte. Und ich freue mich, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Er mir aus einem Studio in Hamburg zugeschaltet ist. Hallo, guten Morgen, Herr Sominski.
Ja, guten Morgen nach Berlin.
Gestern hat Europa gewählt und Europa, also die Europäische Gemeinschaft vor allem, ist ja auch ein Ergebnis der Grauen des Zweiten Weltkriegs. Man wollte verhindern, dass es nochmal zu sowas kommen könnte. Wie hat die Europawahl Sie beschäftigt, Herr Sominski?
Also sie hat mich relativ wenig beschäftigt, weil wir in Hamburg hier noch eine regionale Wahl hatten. Und deshalb habe ich mich eigentlich viel mehr damit beschäftigt. Die Europawahl ist anscheinend so ausgegangen, ich kenne die genauen Ergebnisse noch nicht, aber die ist anscheinend so ausgegangen, wie vorausgesagt, die rechte Seite hat gewonnen, die linke hat verloren.
Es geht ja in Ihren Büchern viel um die Vergangenheit, um Ostpreußen, um Flucht und Vertreibung. Sie entwerfen da ganz eindringliche Bilder, wie es ist, wenn Krieg ist, wenn Menschen alles hinter sich lassen und ins Nirgendwo ziehen. Das scheint erstmal ganz weit weg. Aber wenn man sich dann anschaut, was so auf der Welt los ist, wie die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind, wie Krieg quasi mitten in Europa herrscht, dann ist das doch ganz gegenwärtig, oder?
Ja, also für mich war dieser neue Ukraine-Krieg der Auslöser, das Buch zu schreiben. Denn ich fand so vieles wieder, was ich als Kind in Ostpreußen gehört und gesehen hatte damals. Da tauchten auch im Wehrmachtsbericht die Namen Charkow und Kiew und Odessa auf. Und ich hatte das Gefühl, Gott, wir sind wieder dabei jetzt. Und das hat mich ein bisschen ängstlich gemacht und deshalb habe ich mal mir vorgenommen, aufzuschreiben, was ich über diese schreckliche Zeit damals wusste.
Und deswegen heißt das ja auch im Untertitel Erzählungen gegen den Krieg und nicht vom Krieg, nicht?
Ja, genau, das ist es so. Es ist bewusst ein Buch mit Stücken daraus, die zum Teil sehr ergreifend sind. Also bei der letzten Lesung sind Leute weinend rausgelaufen zum Beispiel. Die sind sehr ergreifend, weil sie natürlich dieses schreckliche Kriegsgeschehen im Osten darstellten, das in Ostpreußen nach meiner Erinnerung auch besonders grausam war. Ne?
Das stimmt, das ist sehr eindringlich, wie Sie das beschreiben. Da sind viele Szenen, die wie so Momentaufnahmen auch wirken. Zum Beispiel ein altes Paar, Anna und Ernst, die sich auf den Weg nach Hause machen, ohne da jemals wirklich anzukommen. Und wie Hans im Glück geben sie immer mehr weg von dem bisschen, was sie haben. Oder im Dezember 45 heißt eine Erzählung, dass ein junger Gerhard, der ganz allein ist, er sagt, die Eltern haben sie zum Arbeiten nach Russland geholt. Ist das auch Ihre eigene Geschichte, die Sie da erzählen, Herr Sominski?
Das, was am Dezember 1945 passiert, ist meine Geschichte. Denn ich war ja seit März 1945 alleinstehend. Meine Eltern wurden von der Roten Armee abgeführt nach Russland. Und ich habe immer erwartet, dass sie wiederkamen. Und nun kamen die Polen, haben das nachher besetzt, dieses Gebiet Masurens. Und die sagten, ja, entweder müsst ihr für Polen optieren oder ihr müsst nach Deutschland. So. Und da kamen also die paar Deutschen, die bei uns noch im Dorf waren, zu mir und sagten, du musst mitkommen, du kannst hier nicht auf deine Eltern warten. Die sind schon längst in Berlin. Und so habe ich mich denen angeschlossen und wir sind im Güterwagen voll beladen mit 80 Leuten, sind wir nach Berlin gefahren. Und diese Fahrt hat mal eben 12 Tage gedauert.
Und Sie waren da eben ganz allein auf der Flucht, sind dann nach Trittau gekommen, haben erst eine Lehre im Anwaltsbüro gemacht, dann waren Sie auch mal 3 Jahre als Holzfäller in Kanada. Aber würden Sie trotzdem sagen, dass diese Erfahrung, so ganz allein in die Welt rausgehen zu müssen, Ihr ganzes Leben und Ihr Schreiben geprägt hat?
Ja, also ich würde schon sagen, ich habe ja auch über Kanada Bücher geschrieben. Und ich würde schon sagen, man lebt von den Erinnerungen, die man hat. Und ich habe mit meinen bald 90 Jahren nun also natürlich schreckliche, aber auch gute Erinnerungen an die Vergangenheit. Und aus diesem Topf schöpfe ich, wenn ich schreiben will. Ne?
Sie haben auch oft ganz kurze Episoden in diesem Erzählungenband. Manchmal sind das fast wie Bilder, nur 1-2 Seiten lang. Einmal geht es um eine Erschießung, die einer überlebt, der dann in den Wald läuft. Oder als die Stadt brannte, da tröstet eine Mutter ihr Kind bei Bombenhagel. Wie entstehen diese Texte? Sind das so Erinnerungsbilder, die Ihnen einfallen?
Naja, die Geschichte, als die Stadt brannte, beschreibt im Grunde genommen den Angriff auf Dresden, kurz vor Ende des Krieges nochmal. Da sind ja wohl über 20.000 Menschen umgekommen. Und ich schildere das jetzt aus der Sicht einer Mutter mit ihrem kleinen Kind, die also das erlebt hat und nun aus der Stadt fliehen musste. Das ist also, als die Stadt brannte. Ne?
Wie ist das, wenn Sie selbst diese starke, vielleicht auch traumatische Erfahrung gemacht haben der Flucht, wenn Sie heute sehen, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, wie die auch angefeindet werden? Was geht da in Ihnen vor?
Naja, freundlich aufgenommen wurden wir hier ja auch nicht, nicht? Also das muss man mal sagen, dass alle waren skeptisch, na, was die wohl hier machen, und es wird wirklich vergessen, dass wir 12 Millionen Vertriebene hatten, die aus dem Osten hierher kamen. Und in Schleswig-Holstein, wo ich landete, da gab es Dörfer, in denen lebten mehr Flüchtlinge als Einheimische. Ich meine, ich kann das im Nachhinein verstehen, dass die einheimischen Bauern Angst hatten um ihre Tiere, um ihr Getreide, um ihre Kartoffeln, wenn da so viel hungernde Flüchtlinge im Dorf sind. Ne?
Sie haben ja immer wieder auch davon erzählt, aber ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie trotzdem gesagt haben, das ist nicht Ihr Trauma, diese Fluchterfahrung, oder dass Sie da alleine waren. Wie haben Sie das so gut verarbeiten können?
Naja, das Verarbeiten, das ist, das Leben geht weiter, und ich habe dann nachher immer auf meine Eltern gewartet. Ich habe ja erst vor 25 Jahren erfahren, dass sie in Russland umgekommen sind. Ne? Und ich habe immer vorher auf sie gewartet. Und das ist ja auch dieses Warten ist ja auch ein positive Begleiterscheinung des Lebens. Ne? Und es hat sich dann nicht erfüllt, und als es dann wirklich mir mitgeteilt wurde, dass mein Vater schon 1945 gestorben ist in einem Lager und meine Mutter ein Jahr später, da habe ich nur gehofft, dass sie nicht im gleichen Lager waren. Denn dann hätten sie nicht diese Erwartung, dass er der eine ja zu Hause ist bei dem Jungen. Ne? Also sie durften nicht voneinander wissen, dass sie beide zusammen am russischen Lager sind. Ne? Das war so meine Vorstellung davon.
Arno Sominski, Sie haben ja auch, wir haben es schon kurz gestreift, auch über andere Themen und Erfahrungen aus Ihrem Leben geschrieben, zum Beispiel über die Wiedervereinigung, über Wacken, aber auch über Ihre Zeit in Kanada, wo Sie Holzfäller waren. Hat das zum Beispiel, dieses Weggehen aus Deutschland, auch dann nochmal Ihren Blick auf Deutschland und die deutsche Geschichte verändert?
Ja, das Weggehen aus Deutschland, das war damals große Mode. Die jungen Leute sind zu Tausenden, also nach Kanada, USA, Australien ausgewandert. Der Hauptgrund war die Angst, dass sie hier zur Bundeswehr mussten. Ne? Das war in den 50er Jahren, da wurden die hier einberufen. Und da haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Nach den Erfahrungen, die unsere Eltern und die wir gemacht haben im Krieg, wollen wir nicht mehr zu den Soldaten und sind einfach ausgewandert. So, ich brauchte nicht zu den Soldaten, denn es gab die Vorschrift, wer seine Eltern im Krieg verloren hatte, brauchte nicht Soldat zu spielen. So. Aber ich bin mit Freunden zusammen rübergegangen, um Geld zu verdienen. Wir haben auch sehr viel Dollars verdient und haben das kanadische Leben und auch die englische Sprache da gut gelernt. Ne?
Und dann hatten Sie ja 1974 gleich einen großen Erfolg mit Ihrem Buch Jokainen. Hat Sie das überrascht damals oder was denken Sie, warum das Buch so gut ankam?
Naja, es war mal etwas anders. Ich hatte das Buch ursprünglich konzipiert, also in der Ich-Form, dass ich meine Geschichte erzähle. Und dann hatte ich den Einfall, nee, das ist zu intensiv, das ist zu emotional. Und habe das nun übertragen auf zwei Kinder, die das erlebt haben und die das schildern. Das wurde dann viel neutraler, die ganze Geschichte. Und das war auch neu, das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und das hat diesen überraschenden Erfolg gehabt. Mhm. Das war ja also im Jahre 1974 hat es noch zwei Auflagen gegeben. Gleich, ne?
Und ist ja auch verfilmt worden. Haben Sie denn deshalb auch keine Lust gehabt, mal Ihre Biografie zu schreiben? Weil genug zu erzählen hätten Sie ja, wenn Sie sagen, Sie wollten da quasi nur noch so eine neutrale Instanz einziehen.
Ja, also Biografie schreiben, das wird bei mir problematisch, weil ich viele Sachen schon verarbeitet habe in den Büchern und ich nicht mehr wüsste nachher, war das real so oder hast du da irgendetwas hinzuerfunden und so weiter. Also es wäre mir zu unsicher, eine Biografie zu schreiben.
Arno Sominski, jetzt feiern Sie ja in diesem Sommer im August Ihren 90. Geburtstag. Was wünschen Sie sich denn da zu diesem runden Festtag?
Ja, das fragt mich meine Frau auch immer. Die sagt, was willst du haben zum Geburtstag? Mir ist nur ein neues Portemonnaie eingefallen und das darf ruhig leer sein. Aber wir machen ein großes Fest, das haben wir immer gemacht. Bei runden Geburtstagen mieten wir hier in Hamburg ein Schiff und fahren auf der Elbe ein bisschen hin und her mit etwa 100 Personen. Und das ist dann Musik und Essen und Trinken und so weiter. Das wird also zu diesem Geburtstag stattfinden.
Das klingt herrlich. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Tag. Gratulieren will ich Ihnen noch nicht, Arno Sominski. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören, Herr Sominski. Und das neue Buch von Arno Sominski ist unter dem Titel »Als die Stadt brannte – Erzählungen gegen den Krieg« beim Verlag Ellert und Richter erschienen. 144 Seiten hat es und kostet 20 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Dirk Schneider, ich bin Lehrer für Deutsch und Philosophie und was ich gerade lese, Hegels Welt von Jürgen Kaube. Ja, das ist eben nicht diese, also gerade Hegel gilt ja als unlesbar, furchtbare Sprache und so, wer nicht vom Fach ist, läuft schreiend davon, durchaus zu Recht zum Teil. Aber wenn man hier diese Verbindung sieht, die äußeren, ganz unphilosophischen Anlässe, die dazu geführt haben, dass dieser Mann zu dieser Denkart kam, das ist bestechend. Das ist ja auch das, was man versucht, Leuten nahezubringen, die Verbindung von der lebenspraktischen Welt und der geistigen Welt. Und das gelingt halt dem Autor, das auf eine ganz anschauliche Weise zu vermitteln.
Dirk Schneider liest in Bonn Hegels Welt von Jürgen Kaube. Erschienen ist dieses Buch beim Rowohlt Verlag. Es hat 592 Seiten und kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Johannes Probowski, Christoph Meckel und dessen Freundin Lilo Fromm. Das scheint ein ziemlich buntes und gegensätzliches Dichtertrio gewesen zu sein. Der eine, also Johannes Probowski, war ja Anfang der 60er Jahre schon eine bedeutende Figur oder man könnte vielleicht sogar sagen eine Instanz im Literaturbetrieb und die beiden anderen eher so ein junges, flippiges Hippie-Pärchen. Jetzt sind die Briefe der drei erschienen. Jochen Meyer hat sie herausgegeben unter dem Titel Dem Traum folgen und Helmut Böttiger hat sie für uns gelesen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Brieffreundschaft, sage ich mal? Woher kannten sich der ja doch deutlich ältere Probowski und dieses junge Paar?
Ja, das war Berlin vor dem Mauerbau. Und da gab es in Kreuzberg in so einer Hinterhofgalerie einen Treffpunkt, die Zinke hieß diese Galerie. Und wenn da Ausstellungseröffnungen waren, da traf sich so die sich entwickelnde Bohème-Szene in Berlin, auch zum Teil aus dem Osten, da ging das ja noch. Und Bobrowski war sehr alt im Vergleich zu Christoph Meckel, also er war 18 Jahre älter und Meckel hat sich dann sofort für diesen merkwürdigen Mann aus dem Osten interessiert, der zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Also sein berühmter Gedichtband Sarmatische Zeit erschien erst 1961, den Preis der Gruppe 47 erhielt er 62. Ab da wurde er wirklich zu einer absoluten Zentralinstanz der deutschen Literatur in Berlin und Meckel hat sich aber schon in der Galerie Die Zinke für ihn interessiert.
Und was schreiben die sich so da in diesem Briefwechsel? Worum geht's da?
Ja, das Verblüffende ist wirklich der große Altersunterschied und dass die beiden eigentlich extreme Gegensätze darstellen. Meckel war 25, war noch sehr jung, aber irgendwie schon berühmt. Er hatte auch schon Preise bekommen, er hatte ein, zwei Gedichtbände, war Grafiker und sehr umtriebig. Und es war so ein Vagabund, der trampte da bis nach Afrika, immer durch Frankreich, Italien mit seiner Freundin Lilo Fromm, die eine sehr zauberhafte Illustratorin gewesen ist. Und Bobrowski war so ein Ostpreuße, der statische Gedichte im Stil von Klopstock oder auch Hölderlin schrieb. Und die Gegensätze waren wirklich sehr stark, aber sie ziehen sich gegenseitig auch an. Also es ist in den Briefwechsel ganz früh zu bemerken, wie ernsthaft sie sich auch über Literatur unterhalten und Meckel Bobrowski als einen großen Widerpart empfindet. Er schreibt, dass Bobrowski eine große existenzielle Melodik hat und es gab eine sehr intensive literarische Verbindung, trotz der vollkommen unterschiedlichen Lebensformen. Das ist schon sehr faszinierend, wenn man das liest.
Also auch so ein Stück Literaturgeschichte und Zeitgeschichte, auch was da lebendig wird, wenn man die Briefe liest.
Ja, das ist auch eine Überbrückung des Ost-West-Gegensatzes, den man so nicht erwartet. Bobrowski in Ost-Berlin, da war Lektor in einem Ost-Berliner Verlag. Meckel, dieser umhertreibende Vagabund, der sich auch politisch nicht so festlegen lassen wollte. Und diese persönlichen Gegensätze, der Ost-West-Gegensatz, der löst sich auf. Und Meckel und Lilo Fromm, die gingen im Sommer immer ins Markgräfler Land an der Schweizer Grenze, in so Orten wie Ödlingen und Binzen und führten so ein Bohemien-Dasein, ein Künstler-Dasein, dass sie sich leisten konnten, dass sie tatsächlich davon leben konnten, was sie machten. Und Bobrowski, dieser statuarische Mann im Osten und im Winter, Halbjahr, da trafen sie sich im Grunde jedes Wochenende, pilgerten Meckel und Lilo Fromm zu Bobrowski nach Berlin-Friedrichshagen in die Ahornallee. Und im Sommer schrieben sie sich dann lange Briefe, auch über literarische Fragen. Und das Faszinierende ist so diese Bohème-Welt Anfang der 60er Jahre und Bobrowski als eine erratische Figur. Er ist ja ganz früh gestorben, 1965 an einer Blinddarmentzündung. Also diese Zeit, diese erste Hälfte der 60er Jahre, die auch durch Bobrowski verkörpert wird, ist im Nachhinein fast ein Wunder, was da an einem literarischen Austausch und Bedeutung von Literatur möglich war.
Und wie hat der Herausgeber Jochen Meyer diese Briefe da angeordnet? Gibt es da auch Kommentare oder ist das nochmal irgendwie ein Begleittext dabei?
Ja, Kommentare ist fast ein bisschen untertrieben. Jochen Meyer, lange in Marbach in der Handschriftenabteilung so für diese Spezialsachen zuständig, der hat schon vor ein paar Jahren eine umfassende vierbändige Briefausgabe von Bobrowski herausgegeben und schon da fiel auf diese Freundschaft zu Christoph Meckel und deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass jetzt sämtliche Briefe zwischen Bobrowski und Meckel herausgegeben werden und Jochen Meyer kommentiert jede Einzelheit, jeden Treffpunkt, jede Textstelle, die da irgendwie angedeutet wird. Klopstock ist dann noch das Einfachste und das ist tatsächlich ein literaturgeschichtlicher Genuss, diese Arbeit.
Also das noch mal quasi ein eigenes Buch dazu, den Briefen quasi entstanden.
Eine Literaturgeschichte, kann man sagen.
Helmut Böttiger über den Briefwechsel zwischen Johannes Bobrowski, Christoph Meckel und seiner Freundin Lilo Fromm. Erschienen ist das Buch unter dem Titel Dem Traum folgen. Jochen Meyer hat es im Waldstein Verlag herausgegeben. 526 Seiten kosten 48 Euro. Opern wie die Zauberflöte oder der Barbier von Sevilla, das sind tolle Geschichten und der Schauspieler Frederik Böhle hat sich darauf spezialisiert, sie zu erzählen. Opera Retold heißt sein Projekt, mit dem der Schauspieler nicht nur öffentlich auftritt, sondern auch gemeinsam mit dem Verlag Buchfunk Hörbücher produziert. Das Neueste erzählt Mozarts Hochzeit des Figaro neu und Andi Hörmann stellt diese Produktion vor.
Mit majestätischen Hörnern und luftig leichten Holzblasinstrumenten erzeugt die Ouvertüre eine verträumte Atmosphäre. Man schwelgt förmlich darin, wird dahingetragen.
Stopp! An dieser Stelle muss ich leider unterbrechen. Natürlich ist es ein Sakrileg, die Ouvertüre zu unterbrechen. Ich weiß, aber es ist unmöglich, die Hochzeit des Figaro zu erzählen, ohne auch nur einen kurzen Blick auf die Welt, die Gesellschaft zu werfen, in der das Stück entstand.
Ende 18. Jahrhundert. Die Bevölkerung leidet Hunger, während der Adel sich einem ausschweifenden Lebensstil hingibt. Die Hochzeit des Figaro spielt in der mit Unmoral durchseuchten Aristokratie. Konkret in einer frivolen Schlossgesellschaft mit ihrem Gesinde im spanischen Sevilla.
Klopf, klopf. Der Graf, zurück von der Jagd, eine anonyme Botschaft höchst prekären Inhalts in den Händen. Wieder klopf, klopf. Warum ist denn verschlossen, liebste Gattin? Ist sie denn nicht allein in ihrem Zimmer? Und wieder ist es Cherubino, der unauffällig verstaut werden muss. Und das Bett? Ne, Klischee. Hintern Vorhang? Zu offensichtlich. Also ab in das Ankleidezimmer.
Die Oper erzählt von einem notorisch untreuen Grafen, von der Hofdame Marcellina und dem Apotheker Bartolo. Sie sind die unverheirateten Eltern des Kammerdieners Figaro, der wiederum die Kammerzofe Susanna heiraten will. Doch der Graf besteht auf das Recht der ersten Nacht mit Susanna. Figaro tüftelt gemeinsam mit der Gräfin an einem Plan, um den Grafen von seinem unmoralischen Ansinnen abzubringen.
Ja, ja, so sind die modernen Gatten. Aus Grundsatz untreu, aus Laune kapriziös und aus Stolz eifersüchtig.
In einem flapsig-rasanten Plauderton hat Frederik Böhle diesen Opernklassiker für die im Verlag Buchfunk erscheinende Reihe Opera Retold interpretiert. Er erzählt die Oper, gesungen wird nicht, und damit schafft der Schauspieler einen ganz eigenen und leichten Zugang zu der von Verwirrspielchen, Liebeleien und Techtelmechteln durchzogenen Geschichte. Die lässige Schnodderigkeit in der Stimme von Frederik Böhle hat dabei etwas von einem zeitgeistigen TikTok-Ton.
Die Hochzeit des Figaro ist nämlich Teil 2 einer Trilogie. Sozusagen das Imperium schlägt zurück, die zwei Türme oder der Pate 2. Und da der erste Teil, der Barbier von Sevilla, wie dann übrigens auch Figaros Hochzeit, ein bahnbrechender Erfolg war, waren Figaro und Almaviva so bekannt wie Luke Skywalker und Michael Corleone. Aber keine Angst. Sie bekommen 2 Opern zum Preis von einer und die Vorgeschichte aus Teil 1 einfach mitgeliefert. Auch wenn ich Sie in einer Sache leider enttäuschen muss. Wer auf das berühmte Figaro, Figaro, Figaro gewartet hat, das finden Sie in Teil 1.
Die berühmte Opernmusik von Wolfgang Amadeus Mozart kommt in dieser 100-minütigen Produktion nur in Form kleiner Zwischenspiele vor. Das tut dem flotten Tempo des nacherzählten Librettos gut, sorgt für Pausen und erzeugt auch etwas Opernstimmung. Locker, leicht und ohne allzu großes Experiment interpretiert das 8-köpfige Ensemble Gutenberg Winz, eine Gruppe aus Lehrenden und Studierenden der Hochschule Mainz, diesen Mozart-Klassiker. Dieses Hörbuch beeindruckt aber vor allem durch das gewiefte Spiel im Erzählen von Frederik Böhle.
Ich hätte da ein Liedchen für die Frau Gräfin geschrieben, was ich fühle, wenn ich euch sehe. Das ist alles so neu. Bald glühe ich, bald werd ich zu Eis. Sagt, holde Frauen, die ihr sie kennt, sagt, ist es Liebe, was hier so brennt?
Die Hochzeit des Figaro mit Frederik Böhle als Hörbuch erschienen beim Label Buchfink. große Gewinne für rechte und rechtsextreme Parteien. Das ist ein Ergebnis der Europawahl. Und zwar nicht nur in Deutschland, wo die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist, sondern auch in anderen Ländern wie Frankreich und Italien. Damit wächst auch die Angst vor einer Wiederkehr des Faschismus. Und um dessen Mechanismen besser verstehen zu können, haben wir rechtzeitig zur Wahl, also hat unsere Literaturredaktion einige Klassiker ausgesucht, Schlüsseltexte aus dem 20. Jahrhundert zum historischen Faschismus. Die ganze Reihe ist jetzt auf unserer Website in der Audiothek zu finden und bei mir ist René Agiga, Ressortleiter Literatur. Er hat die Reihe mit erfunden und betreut. Steckt denn hinter dieser Reihe so ein bisschen die Meinung, dass wir da so eine Art Wiederaufstieg, Wiedererstarken des historischen Faschismus sehen? Also manche sagen ja, das ist eigentlich wie in den 20er, 30er Jahren.
Ja, stimmt. Also es gibt ja auch diese Wiederkehr des Wortes nie wieder oder so. Aber die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, ein sehr klares Nein. Nein, aber. Also niemand von uns in der Redaktion, denke ich, glaubt, dass der Faschismus in seiner historischen Gestalt genau wieder ersteht. Ich glaube, das ist weniger der Punkt. Sondern interessant ist, dass manche Elemente einfach den Eindruck nahelegen, dass man sich einfach mal historisch informieren sollte, was da vor 100 Jahren ungefähr in Europa los gewesen ist. Das heißt, Elemente wie so die Durchmilitarisierung von bestimmten Organisationen oder gar von Parteien, das ist etwas, was heute schon rechtlich schwierig bis unmöglich ist auf der anderen Seite. Oder was auch natürlich komplett anders ist, ist die Medienlandschaft, wenn man die Medienlandschaft der 1920er mit der der 2020er vergleicht. Auf der anderen Seite habe ich in einem der Gespräche, über das wir jetzt sprechen wollen, so einen schönen Dreiklang gelernt, nämlich den Dreiklang von Untergang, Wiedergeburt und Mythos, also Untergangsängste, die Hoffnung auf die Wiedergeburt eines nationalen Gemeinwesens und Anknüpfung an mythische Vorzeiten. Und das ist zum Beispiel ein Element, von dem ich denke, dass man da schon bestimmte Ähnlichkeiten heute auch wieder erkennen kann.
Auch bestimmte Selbstbilder wie Männerbilder, da ist auch ein Buch dabei. Ich habe auch gestern das Gespräch gehört und zwar ist das jetzt keine politische Analyse im engeren Sinn, sondern eben die Männerfantasien von Klaus Teweley. Das kennen sicher auch viele. Wir können ja mal hören, wie der Autor selbst sein Buch auf den Punkt bringt.
Eine der Erkenntnisse des Buches ist ja nicht, dass Faschismus so ein Konglomerat von Ideen ist, die bestimmte Männer haben, sondern dass das Körperzustände sind. Leute mit Körperzuständen, die angsterfüllt sind. Angst ist auch immer Angst vor dem eigenen Innern. Das ist die Angst vor dem Fremden, das ist Angst vor dem Fremden in einem selber. Und das projiziert man nach außen und versucht, das Außen zu bekämpfen, weil man selber damit nicht klarkommt. Der Kern des sogenannten Faschistischen ist Angst vor Körperauflösung. Ob man nur ökonomisch bedroht ist, durch die Umgebung bedroht, aber man ist erstmal ein eigener, unfertiger Körper, Fragmentkörper nenne ich das mit einem Begriff aus der Kinderpsychoanalyse. Und dieser Fragmentkörper versucht seine Probleme, mit denen er psychisch nicht umgehen kann, durch Gewalt zu lösen.
Klaus Teweley war das 1977, 78 ist sein Buch Männerfantasien erschienen. Was sagt uns das Buch heute? Mal ganz schlicht gefragt.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz tolles, schönes erstes Beispiel für das, was wir in dieser Reihe versuchen zu unternehmen. Wir schauen uns einen Klassiker aus dem 20. Jahrhundert an, der wiederum analysiert den historischen Faschismus. Und dann muss man eigentlich selbst als Publikum, als Zuhörerin oder als Leser sich überlegen, ob und wenn ja, was das mit heute zu tun hat. Klaus Teweleys Leistung damals in der zweiten Hälfte der 70er war mit diesen Männerfantasien, glaube ich, wie man es auch im O-Ton gehört hat, den Körper, den männlichen Körper so auszustellen und dem ein wildes, ausladendes Buch oder Studie zu widmen, das ja schon stilistisch so eine Besonderheit ist, würde ich es mal nennen, also kein akademischer Jargon, sondern eine eigene Sprache. Und was er untersucht, sind die Freikorps während der Weimarer Republik. Das heißt, das ist eine Institution oder eine Art von paramilitärischen Verbänden, die es heute so in der Art nicht gibt. Aber wenn man dann so bestimmte Analysen von Teweley liest, die den männlichen Körper als den Verpanzerten und als den absichtlich Harten und als denjenigen, der eigentlich nur überleben kann mit so einer Verbindung aus Angst und Vernichtung von etwas anderem, dann kann man schon auf Ideen kommen. Und wenn es nur, ich mache das jetzt nur ganz, ganz grob, wenn es nur die Idee ist, dass Geschlechterverhältnisse auch zentral sind für faschistische Politik oder rechtsextreme Politik. Und das würde ich sagen, wenn man das so allgemein sagt, Geschlechterverhältnisse sind zentral für rechtsextreme Politik, das kann man, glaube ich, heutzutage in einer viel ausdrücklicheren, viel deutlicheren Weise sehen als noch vor 10, 15 Jahren. Heute heißt es nicht mehr nur in Seminaren an der Universität Gender, sondern es heißt überall in Bierzelten Gender, und von rechts betrachtet ist das was Böses, weil da Geschlechterverhältnisse, ich sage das jetzt mal so extrem grob, fluide gemacht werden oder ins Wanken gebracht werden oder unterschiedlich aufgefasst werden, während ganz ausdrücklich der Spitzenkandidat der AfD es ja zu einem seiner Talking Points gemacht hat in den letzten Monaten, so eine ganz harte Männlichkeit einfach wieder zu propagieren.
Und das versteht man tatsächlich eben gut über einen Blick mal auf so einen historischen Text wie die Männerfantasien. Aber es sind ja noch ganz andere Bücher in dieser Reihe, zum Beispiel Leo Löwenthal, der Literatursoziologe Fritz Stern, also ein Historiker Antonio Gramsci, Oswald Spengler, also ganz unterschiedliche Autoren und Texte. Wie habt ihr die ausgewählt?
Genau, also das haben wir vor allem so gemacht, also die Kolleginnen und Kollegen aus den politischen Buchsendungen dieses Programms und oder unserer Programme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und auch aus der Philosophiesendung, die sonntags läuft, indem wir Expertinnen und Experten gefragt haben und die wiederum gebeten haben, was sind denn eigentlich so die Klassiker, in die sie heutzutage empfehlen, reinzuschauen. Also das heißt, das, was ich jetzt gerade so extrem grob gemacht habe, die Assoziation von Tevelets Männerfantasien mit heutigen Verhältnissen, das macht viel, viel differenzierter die Soziologin Paula Villa-Braslavski im Gespräch, das man auf unserer Website finden kann, oder ein anderes Gespräch von dem ich denke, dass es sich auch zur Einführung ganz schön eignet, ist das mit Volker Weiß, dem Historiker und Rechtsextremismusforscher, über Leo Löwenthal. Sind aber auch noch ganz andere Menschen dabei, der Dramaturg Bernd Stegemann beispielsweise oder die Politologin Natascha Strobel, die sich so ihre Klassiker rausgepickt haben.
Und was ist so dein Lieblingsgespräch? Darf man sowas überhaupt sagen, wenn man so eine Reihe gemacht hat?
Also ich empfehle unbedingt die Reihe in Gänze. Man findet die einfach, wenn man nach Deutschlandfunk oder Deutschlandfunkkultur einerseits und andererseits Faschismus verstehen googelt. Vielleicht greife ich das eine Gespräch raus, das ich gerade schon genannt habe, weil ich glaube, dass es sich wirklich zur Einführung gut eignet. Das ist das Gespräch mit Volker Weiß über Leo Löwenthal. Leo Löwenthal, das kann man vielleicht kurz noch erzählen, gehört zur kritischen Theorie. Auch bekannt als Frankfurter Schule. Das ist jene geisteswissenschaftliche Strömung, die sehr, sehr wichtig war im 20. Jahrhundert und gegründet wurde so in den 20er, 30er Jahren eben, also eigentlich in der Zeit, über die wir gerade sprechen, marxistisch inspiriert, psychoanalytisch inspiriert. Und was Löwenthal in seinem Klassiker Falsche Propheten untersucht, sind vor allem Agitationstechniken von Rechtsextremen, und zwar interessanterweise in den USA. Erschienen ist das 1949. Das heißt, da sind verschiedene Sachen dran interessant. Erstens, dass es in den USA ist, wo man heute wieder eine rechte Bewegung seit Jahren beobachten muss, die möglicherweise wieder auch ins Weiße Haus einzieht. Zweitens interessant, dass er sich so auf Agitation konzentriert, mit der darunterliegenden These, dass Agitation auf keinen Fall unterschätzt werden dürfe, sondern immer wieder auch einfach der Probelauf ist für harte Politik. Also das lohnt auf jeden Fall der Lektüre. Man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, wieder Lektüre, denn Leo Löwenthal gehört ohne Zweifel zu den etwas vergessenen Autoren, Autorinnen der Frankfurter Schule, weniger prominent als Adorno oder Horkheimer.
Und ist jetzt wieder zu entdecken, unter anderem in unserer Literaturreihe Faschismus verstehen. René Agiga, danke für diesen Überblick. Und alle Beiträge daraus finden Sie in der Deutschlandfunk Kultur App oder auf unserer Homepage.